Das ist heute ein besonderer Tag. Wir begrüßen unsere Mitte, besonders unsere Konfirmanden, die jetzt mit dem Kurs begonnen haben unter Pfarrer Bender. Und die kriegen heute ihre Bibel überreicht. Und da wird es uns allen erst wieder bewusst, was das für uns bedeutet, dass wir das Wort Gottes haben. Ich will sie grüßen mit dem Wort: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir wollen miteinander das Lied singen: Treuer Heiland, wir sind hier. 434. 434. Wir wollen beten. Das ist so groß, dass du, lieber Herr Jesus Christus, unter uns bist. Du hast das versprochen, wo wir in deinem Namen zusammenkommen. Da willst du mitten unter uns sein. Und das ist unsere Bitte, dass du in unser Herz hineinleuchtest, in unsere Gedanken, in unser ganzes Wesen. Und dass du alles hell machst. Du weißt, was uns auch heute Morgen bedrückt und belastet und beschwert. Wir wollen aber auch entdecken, wie dein Wort zu uns redet und uns verändert und neu macht. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort wahr ist und es geschieht. all das, was du gesprochen hast. Und so bitten wir dich auch, dass diese Jungen und Mädchen, die heute die Bibel erhalten, doch über diesem Wort dich erkennen und dich lieben und dir vertrauen und ein ganz reiches und lohnendes Leben entdecken mit deinem Wort. Und lass uns das auch heute wieder ganz bewusst werden, wie dein Wort uns Klärung schenkt, Gewissheit gibt. Auch den Weg zeigt, den wir gehen sollen, wie wir von dir Weisung bekommen. Da musst du uns die Ohren öffnen, dass wir Täter deines Wortes werden. Und vergib uns, Herr, wo wir uns immer wieder sperren gegen dein Wort, wo wir ungehorsam sind und wo wir es nicht tun. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören jetzt den Jugendchor und anschließend wird dann Pfarrer Bender mit den Konfirmanden dann die Bibeln überreichen.
Ich habe die besondere Freude, Ihnen unseren neuen Konfirmandenjahrgang vorzustellen. Wir sind jetzt seit Ende April in dieser Zusammensetzung jede Woche einmal zusammen. Und für mich gehört das zum Schönsten, während der Woche mit diesen jungen Leuten zusammen zu sein und über das zu sprechen, was unseren Glauben ausmacht. Und ich möchte Sie ganz einfach bitten, für diese jungen Leute auch zu beten und unseren Unterricht zu begleiten. Wenn wir jetzt heute jedem eine Bibel weitergeben, dann soll das ein deutliches äußeres Zeichen sein, was der Maßstab unseres ganzen Lebens ist und was auch die einzige Grundlage in unserem Unterricht sein soll, die Bibel, Gottes Wort. Stefanie Fuchs. Christian Hornberger. Sebastian Lotter. Manuel Lutz. Tanja Lutz. Fabian Oswald. Christine Schneider. Christiane Steb. Karl-Philipp Stolzsteiner. Rachel Vieira Machado. Philipp Sebastian Wappler. Und Michael Zoll. Jetzt wollen wir Ihnen noch ein Lied singen.
Thank you.
Da freuen wir uns, dass der Jugendchor auch heute Abend noch einmal um 18 Uhr bei der Evangelisation mit Ulrich Parzani singt. Wir wollen jetzt ein Lied anstimmen, das wirkt sicher auf manche herausfordernd, weil da so drin steht, ich weiß ganz genau Bescheid über Gott. Manche denken, das kann man gar nicht so richtig wissen, vielleicht hat man nur Ahnungen darüber. Nein, wir wissen Festes und Gewisses, weil uns Gottes Wort dies zusagt und weil unser Glaube auf dem Wort Gottes sich gründet, ist Gott für mich so trete. 250, wir singen die Verse 1 bis 3 und 6 vom Lied 250. Ich habe für diesen Gottesdienst mit der Bibelübergabe an unsere Konfirmanden einen Abschnitt ausgesucht aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 36, Vers 18 bis 26. Man hätte natürlich auch eine andere Geschichte wählen können, zum Beispiel, wie Jesus als der Zwölfjährige im Tempel in der Bibel geforscht hat. Würde ja auch passen. Oder wie der äthiopische Minister auf seinem schicken Reisewagen saß und nicht verstand, was er da aus der Bibel las. Und wie ihm der Philippus das gedeutet hat. Habe aber diese Geschichte ausgewählt, weil sie besonders eindrücklich ist und vielleicht auch gar nicht so bekannt. Jeremia hatte einen Schreiber, den Baruch, dem diktierte er die Prophetenworte und Baruch trug sie den Beratern des Königs Joachim in Jerusalem vor. Baruch sprach zu ihnen, Jeremia hat mir all diese Worte vorgesagt. Und ich schrieb sie mit Tinte auf die Schriftrolle. Da sprachen die Oberen zu Baruch, geh hin und verbirg dich mit Jeremia, dass niemand wisse, wo ihr seid. Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof und ließen die Schriftrolle verwahren in der Halle Elishamas, des Schreibers, und teilten dem König alle diese Worte mit. Da sandte der König den Jehudi, die Schriftrolle zu holen. Der nahm sie aus der Halle Elishamas, des Schreibers, und Jehudi las dem König vor und allen Obern, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken, denn es war im 9. Monat. Ja, in Jerusalem kann es im Winter bitterkalt werden. Man kann es genau rekonstruieren. Es war Ende November, Anfang Dezember damals, im 7. Jahrhundert vor Christus. Wenn aber Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im Feuer. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Und obwohl Elnathan, Delaja und Gemaria den König baten, er möge die Schriftrolle nicht verbrennen, hörte er nicht auf sie. Dazu gebot der König Jerachmeel, dem Königssohn, Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdeel, sie sollten Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, ergreifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Liebe Konfirmanden, dass man so mit der Bibel umgehen kann, also so richtig passend für diesen Gottesdienst, ist uns auf den ersten Blick nicht. Dass man sie ins Feuer wirft. Wenn ihr jetzt aufstehen könntet und da ein wenig euch jetzt in der Gemeinde umschauen, und würde da so ein paar rausgreifen und sagen, ich möchte euch mal interviewen. Was bedeutet Ihnen die Bibel? Ich kann euch versprechen, es wird sehr interessant, was jeder der hier anwesenden Leute sagen würde. Da wären einige dabei, die würden sogar so weit gehen und sagen, die Bibel ist mir mehr wert als alles, was auf meinem Konto ist. Mehr wert als mein Haus. Mehr wert als all mein Besitz. Das ist ein Wort. Ich sage das euch heute, weil ihr in eurem Leben vielen Menschen begegnen werdet, die spotten und lästern über die Bibel. Aber wenn ihr ein wenig dann diese Leute genauer anseht, werdet ihr merken, sie werden euch auch in schwierigen Lebenslagen keine Hilfe mehr geben können. Sie werden auch kein Wort für euch haben, das euch in den Krisen eures Lebens eine Hilfe ist. Lass mich mal erzählen, wie es ich erlebt habe. Ich war ganz frisch als Vikar im Amt in Tuttlingen. Da war eine prächtige Mesners-Familie. Ach, was die alles gemacht haben. Der Mann hat noch den Posaunenchor geleitet und die große Kirche, die Stadtkirche versorgt und das riesige Gemeindehaus. Und dann hat die liebe Frau Mesnerin auch noch am Samstag eine ganze Reihe junger Leute zum Mittagessen eingeladen. Und da ging es also drunter und drüber. Und sie hat vor dem Mittagessen noch kurz die Küche putzen wollen. Und da ist ihr 3-jähriger Bub in den Eimer kochenden Wassers hineingesessen. Furchtbar verbrüht. Bin damals dann hinauf ins Krankenhaus und bin in dieses Zimmer hinein. Sie haben nur so einen Tunnel über dieses völlig verbrannte Kind, das nachher doch durchkam, drüber getan. Man hat zuerst gar keine Hoffnung gehabt. Aber da saß der Vater und hatte die Bibel auf den Knien. Und ich vergesse das Bild nicht. Es gibt Situationen in eurem Leben, wo ihr wisst und sagt, wenn ich das Wort Gottes nimmer hätte, ich würde verzweifeln. Ich hätte keine Hoffnung mehr. Aber das ist nicht bloß in den Krisenzeiten so, sondern wenn ich euch so ansehe, mit den tollen Möglichkeiten, die ihr habt, ihr mit eurer Begabung und mit eurem gesunden Körper und mit euren Möglichkeiten, wie könnt ihr euer Leben gestalten, wenn ihr es mit diesem Wort Gottes lebt? Und ich darf es euch einfach so vorneweg sagen, ich sage das frei jetzt öffentlich vor allem, wenn irgendjemand mit dem Bibellesen Probleme hatte. Ich habe in all den Jahren, auch in meinem ganzen Studium, ist nichts geblieben von irgendeiner Sache in der Bibel, wo ich sagen müsste, die muss ich bezweifeln, die muss ich von meinem Verstand aus Kritik unterziehen. Da mag es Dinge geben, die ich nicht verstehe, aber da weiß ich, dass mein Verstand auch nicht alles verstehen kann. Bin fest davon überzeugt, dass sich alles so erfüllen wird, wie die Bibel sagt. Dass wir staunen werden, wenn wir einmal aus der Ewigkeit diese Weltgeschichte rückwärts betrachten, wie Gott alle seine Versprechungen und seine Verheißungen einlöst. Aber noch viel wunderbarer ist mir bei der Bibel, dass Gott durch dieses Wort mit euch redet. Und ihr wisst, da hat Gott mit mir gesprochen. Und wenn er nur ein Wort herausgreift, wo er sagt, wie vielleicht mal später euer Denkspruch, der euch dann in der Konfirmation gegeben wird, dieses Wort, das hat mich über viele Jahre hinweg geleitet und geführt. Das war mir ein immer neuer Quell, aus dem ich immer wieder geschöpft habe. Und ich habe Gewissheit gefunden, Licht auf meinem Wege. Ich weiß, wo ich meinen Weg gehen kann. Und das ist alles mir die Bibel, das Wort Gottes. Aber jetzt wollte ich ja mit euch über diese Geschichte von König Joachim sprechen. Mein erster Punkt, man kann sich an der Bibel, am Wort Gottes, furchtbar ärgern. Man kann sich an der Bibel, am Wort Gottes, furchtbar ärgern. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich so ein König fühlt auf seinem Thron? Man kann ja so ein wenig seine Fantasie spielen lassen. Das muss ja schon ein schlauer Job sein, wenn man da so auf dem Thron sitzt und die Lakaien wetzen da um den Thron herum und machen ihre Verbeugungen, muss man seine Kommandos geben. Für euch wäre das ja so der richtige Traum. Sowas könntet ihr euch auch noch auf der Berufsliste euch vorstellen, dass das auch noch mit drin wäre. Der Joachim war ein stolzer König. Wir waren jetzt mit unserer Reisegruppe im Kibbutz Ramot Rachel. Ramot Rachel ist jener Hügel, ganz in der Nähe unseres Hotels, man sah immer hinüber, ein ganz einsamer Hügel. Da hat man eine Burg ausgehauen. Kein Tourist geht da hin, weil in Israel gibt es so viel aufregendere Sachen, als gerade die Paläste noch von dem König Joachim wieder auszuhauen. Von diesem König Joachim, von dem Mann, von dem hier die Rede ist, hat man dort in Ramot Rachel die Burg ausgegraben, prunkvoll, die er gebaut hat. Jeremia hat immer wieder gegen diese Bauten gewettert. Er war ein stolzer, prächtiger König, hat eine große Armee gehabt, hat sogar gegen die Babylonier gekämpft. Er war mutig und unerschrocken. Mit 36 Jahren furchtbar im Feldzug umgekommen. In den Worten Jeremias, wie ein Tierkadaver, wie ein Esel, unbeerdigt auf dem Feld, verwest. Niemand hat nach ihm mehr geschaut. Wenn man das Leben so dieses Königs Joachim nochmal sieht, dann spürt man direkt, wie dieser König stolz auf seinem Thron sitzt. Und da muss man eine Schau abziehen, da muss man bluffen, da muss man angeben, da muss man protzen und sagen, ich bin schließlich wer. Und als sie ihm das Wort Gottes aus der Rolle des Baruch vorlesen, da ärgert sich der König und schneidet ganze Stücke dieser Buchrolle ab und feuert sie in diese Kohlenpfanne, in dieses Feuer, das da im Wintergarten brennt. Es gibt ja viele heute, die sagen, die Bibel sei altmodisch, die Bibel sei langweilig, die Bibel passe nicht in unsere Zeit. Nun, das Letzte, das stimmt, die passt nicht in unsere Zeit. Unsere Zeit ist eine gottlose Zeit, die Bibel ist nicht gottlos. Unsere Zeit ist geldsüchtig, egoistisch, passt die Bibel nicht hinein. Aber das soll keiner sagen, die Bibel sei ein langweiliges Buch oder die Bibel, die sei für uns nicht interessant oder für unsere Zeit. Im Gegenteil, das hat der Joachim gemerkt, die Bibel bohrt, die Bibel entlarvt, die Bibel deckt auf, die Bibel ist ein unheimliches Buch. Darum lesen so viele Leute die Bibel nicht, die haben Angst vor der Bibel. Und darum ärgern sich viele darüber. Die Bibel deckt das ja auch bei diesem König Joachim auf. Er hat das in diesem Augenblick nicht wahrhaben wollen, dass er schon längst verloren war. Er hat sich immer noch stolz gefühlt, hat sich so mit beiden Händen an seinem Thron festgehalten, dass der Thron doch gewackelt hat. Politisch war doch schon alles verloren. Und er hat sich noch gesonnt in der Ehre seiner Ratgeber, die sich vor ihm verbeugen, die ihn bewundern, seiner Klaköre, die ihm zujubeln. Und darum möchte ich sagen, mir ist der König Joachim eigentlich ganz ungeheuer nahe geworden, je mehr ich über ihn nachgedacht habe. Dachte, so machen wir es doch auch oft. Wir fühlen uns so stolz. Wir sagen, ich kann alles selber. Ich mache alles selber. Ich brauche niemand.
So mein Stolz. Was waren denn die Worte des Jeremia? Man kann ja in dem Prophetenbuch mal nachschlagen. Nur so viel hatte Jeremia gesagt. Verflucht ist ein Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Der sich auf sich selber verlässt. Merkst du es nicht, König? Warum du dich so aufregst? Weil du dich selber in deiner Größe so darstellen willst, ist doch alles hohl. Da kann man all die Worte nehmen, wenn der Jeremia sagt, deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes gerichtet als auf unrechten Gewinn. Da sagen wir, das passt nicht für uns heute, doch. Oder ganz einfach, du gehorchst der Stimme meines Gottes nicht. Du gehorchst nicht. Der war sehr religiös, er hat alle möglichen Gottesbilder im Tempel aufstellen, das war für alle Religionen offen. Aber er wollte das Wort Gottes nicht hören, das ihn kritisiert. Und er hat genau begriffen, und liebe Konfirmanden, ich wünsche euch, dass das ganze Leben begreift. Darum ist die Bibel umstritten, weil man merkt, entweder habe ich recht oder hat die Bibel recht. Und wenn die Bibel recht hat, dann muss ich mich total verändern lassen. Ich muss ein ganz, ganz anderer, neuer Mensch werden. Mein Leben muss anders werden, so kann ich nicht mehr weiterleben. Und das hat der Joachim genauso gespürt. Darum hat er gesagt, einer muss weg. Ich bleibe also das Wort Gottes. Ihr könnt es viel eleganter machen, ihr könnt sagen, das lasse ich verstauben im Bücherschrank. Ich will es nicht mehr anrühren, ich vergesse das. Vielleicht hat am Abend dieses Tages der König Joachim in seinem Winterpalast aufgeatmet und er gesagt, so, hätten wir hinter uns. Das kommt mir nicht mehr ins Haus. Die Sache ist erledigt. Und man wird mit dem Wort Gottes so nicht fertig. Man kann meinen, man hätte seine Entscheidung getroffen, aber das Wort Gottes bleibt wahr und gültig. Auch wenn Millionen Menschen es verwerfen, bleibt es wahr und gültig. Und es bleibt so, dass es unser Leben verändert und erneuert. Auch wenn ein König Joachim nichts davon wissen will, auch wenn ihr nichts davon wissen will, das Wort Gottes bleibt die Wahrheit. Und es bleibt Gottes lebendiges Wort in uns. Also warum sich Menschen darüber ärgern, das war mein erster Punkt, jetzt ein zweiter. Ich will das immer wenig ordnen, damit wir nicht alle Gedanken durcheinander kriegen. Ein ganz schlimmes Missverständnis passiert. Warum ein Missverständnis? Der König Joachim hat gar nicht richtig zugehört. Du, das passiert beim Bibellesen ganz häufig. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt zuhören. Also ich bin oft in Kirchen gesessen und habe nicht geschlafen, dass ich geschnarcht hätte, sondern da waren die Gedanken eben irgendwo rumgeschwirrt. Und unsere Eltern drüben mit den Kleinkindern, die haben jetzt alle Hände voll zu tun, mit ihren Kindern zu spielen. Dass man hört, kann ich richtig hören, um was geht's heute? Was war heute das Thema? Was will Gott mir heute sagen? Es gibt Ablenkungsgründe. Sie haben die Sorgen aus den vergangenen Tagen, die gehen mit Ihnen mit. Beim König Joachim war es ein anderer Grund, warum er so schlecht versteht. Er stößt sich an den harten Worten der Bibel. Ich höre das manchmal von Bibellesern, dass sie sagen, mit dem werde ich gar nicht fertig. Da stehen so ganz, ganz harte Worte drin. Ja, warum stehen die drin? Weil wir es nötig haben. An den stößt sich der Joachim. Aber dass das ja nötig war, das war ja sein schlimmer Lebenswandel, sein Ungehorsam. Die bösen Taten, die haben das herbeigezwungen, dass ihm auch manches harte Wort gesagt werden muss. Aber deshalb ganz einfach, ihr lieben Konfirmanden, die Bibel ist kein Schimpfbuch. Die Bibel ist kein Schimpfbuch. Lies mal die Bibel, merkst du sofort. Die Bibel ist eine große Liebeserklärung Gottes an dich. Ja, warum redet Gott manchmal so hart? Weil wir es nötig haben, damit wir uns nicht selbst zerstören. Da gibt es Augenblicke, wo es wirklich um Tod und Leben geht. Und da muss uns das Wort Gottes klipp und klar sagen, es gibt ein Gericht. Man kann von Gott in Ewigkeit verstoßen werden. Man kann verloren gehen. Man kann das ganze Leben falsch leben. Muss man doch wissen, wenn es so ist. Gott muss uns doch warnen, wenn vor unserem Leben sich eine Gefahr auftut. Aber das Eigentliche der Bibel ist, Gottes wunderbare Liebeserklärung, das muss ich euch sagen, selbst so ein korrupter König wie dieser Joachim, kriegt Gottes Liebeserklärung. Da war doch auch das Wort von Jeremia, nein, nicht von Jeremia, von Gott durch den Mund Jeremias gesprochen drin. Ihr macht euch löchrige Brunnen, die kein Wasser geben. Joachim, merkst du es nicht, dass dich all die Religion, die du da oben im Tempel hast, die so nach deinem Kopf ausgedacht war, die gibt dir doch keine wirkliche Hilfe, das ist doch nicht wahr, das ist doch bloß Menschenreligion. Merkst du es nicht? Merkst du nicht, wie das ein Unterschied ist, die Sachen, die die Propheten daherreden, die dir immer bloß Beifall geben und wie das Wort Gottes, so heißt heute die Losung, wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt. Hast du es nicht gemerkt? Das andere Wort von Jeremia, jede Turteltaube, jeder Kranich kennt beim Vogelzug im Winter seinen Weg, aber ihr kennt's nicht, wo ihr hingehört. Ihr kennt deine Heimat nicht, merkst nicht, wie der ewige Gott und Vater dich sucht. Auch den König Joachim und die Barmherzigkeit Gottes gilt ihm und er merkt's gar nicht. Er geht einfach dran vorüber. Und er ist blind dafür und hört überhaupt nicht hin. Auch das ist ein Wort der Botschaft Jeremias gewesen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Mensch, Joachim, warum verbrennst du denn dieses Wort? Das ist ein ganz schlimmes Missverständnis, wenn einer nur dorthin hört, wo es ihm so weh tut. Das müssen wir. Das sind wirklich die Dinge in unserem Leben und das muss auch heraus und wo unser Leben sich reibt mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, da ist immer Alarmzustand, dass da Missstände sind, da wollen wir kein bisschen umformen und umschreiben und modernisieren, das muss immer so bleiben, dass Gott uns zurechtrichten kann und das unter die Augen malen kann, was nicht stimmt. Aber das Schlimme ist doch, dass er das heilbringende Wort verliert, das ist doch das, was in der Bibel drin steht. Gott sucht dich, Gott will dich. Denk mal, wie furchtbar das ist, wenn einer die Bibel in seinem Schrank drinstehen lässt und nicht mehr in die Hand nimmt, wenn das nicht mehr liest. Er findet doch gar nicht mehr heim zu Gott. Er bleibt irgendwo wie dieser Joachim, allein mit seinen frommen Gedanken. Aber hör dieses tröstende, mutmachende Wort nicht mehr. Und wie erst recht da in dieser Katastrophe, als Jerusalem unterging. Er hatte einen Vorfahren gehabt, dieser Joachim, das war der König Manasse. Der hat in der Gefangenschaft bei den Assyrern im Gefängnis, es war ein ganz schlimmer Lump, der Manasse, hat Rekord gemacht an Gottlosigkeit in seinem Königreich. Aber als er in der Haft war, hat er Gottes Barmherzigkeit gesucht und hat sie gefunden. Das sagt die Bibel. Das hat er sogar in seiner eigenen Familie erlebt. Man darf Gott suchen und bei Gott ist so viel Vergebung. Das ist das Thema der Bibel. Das ist so groß, dass man eigentlich nie damit fertig wird, wie Gott nur vergeben und heilen will. Jetzt noch ein letztes. Wie gut, dass wir Gottes Wort haben. Liebe Konfirmanden, manche von euch haben tolle Fahrräder, so ganze Mountainbikes und halbe Motorräder. Also ich stehe da manchmal bewundernd davor, was das für Instrumente sind. Kosten ein Vermögen. Was ist in 7 oder 8 Jahren aus deinem Fahrrad, bei manchen schon 5 Jahren kaputt, aber es ist in 7 oder 8 Jahren aus deinem Fahrrad, sagst du, es verrostet, es veraltet. Was ist in 15 Jahren aus deiner Bude, in der du wohnst, deiner schönen Jugendbude in deinem Elternhaus, wahrscheinlich bist du schon ausgezogen daheim dann, 15 Jahren. Was wird in 25 Jahren aus dieser schönen Birke sein, die lebt nicht so lang. Was wird in 50 Jahren aus dieser Kirche sein, ich fürchte, dass irgendwann mal später törichte Leute kommen, die da was Neues bauen wollen. Dabei gefällt mir so. Aber es wird alles ist nicht von Bestand. Und denk mal, in, sagen wir mal, 70 Jahren wird wahrscheinlich kaum mehr einer von euch leben. Vielleicht noch ein paar werden irgendwo im Pflegeheim noch ganz mühsam leben. Es geht ja unheimlich schnell. Weißt du, wenn man so überblickt, das ist ja gar nicht so. Ihr seht euer Leben so stolz vor euch, das sind 70 Jahre, 80 Jahre und was und dann? In unserer Welt, da geht eins ums andere und das geht schnell. Das sind die Modemeinungen und die Jahrhunderte wechseln. Da denkt man, das ist vergangen, das ist von gestern und schon vorbei. Das Wort Gottes ist jeden Morgen völlig neu, wie der Tau, der die Wiesen bedeckt. So sagt die Bibel. Und die Gnade Gottes ist genauso neu. Und wenn einer meint, da müsste man modernisieren, das haben schon viele gewollt. Alle Modernisierungen sind nach kürzester Zeit Ladenhüter gewesen, nach denen keiner mehr gegriffen hat. Veraltet, uninteressant. Und immer wieder war das originale Bibelwort, genauso durch die Jahrhunderte, dieses Wort der Bibel, das Wort Gottes, wo Gott redet, hat so ungeheuer viel bewirkt. Warum denn? Weil Gott selber sein Wort bewahrt. Schon damals, als der König das Wort verbrennen lässt, da verbirgt Gott den Jeremia. Und er kann seinem Baruch noch einmal die gleichen Worte überliefern. Da hat Gott besondere Sorgfalt darauf gegeben, dass dieses Wort bewahrt bleibt. Auch durch alle verschiedenen Handschriften und Forschungen hindurch. Es gibt überhaupt keine Änderung am Wort Gottes. Sie können all die kritischen Apparate in den kritischen Textausgaben lesen. Das Wort Gottes bleibt durch die Jahrhunderte, selbst in den alten Buchrollen vor Christus, wo man schon gefunden hat, alles genau so, wie es bei uns ist. Durch die Jahrhunderte gleich und wandelt es nicht. Und dann liest doch mal dieses Buch, wie das dort beschrieben ist, in Jeremia 31. Wie die Juden aus der Zerstreuung aus allen Ländern der Welt sich wieder sammeln. Sie werden weinend kommen auf die Höhen von Jerusalem. Rachel wollte sich nicht mehr trösten lassen, weil ihre Kinder umgebracht wurden im Holocaust. Und dann kommen sie und besiedeln wieder Jerusalem. Jerusalem wird wieder gesetzt, so wie wir es in diesen Tagen erleben. Man kann sogar bis in die Geschichtsabläufe hinein erkennen. Aber das, was doch dem Jeremia das Wichtigste war, dass Gott einen Plan hat, und das verkündet er dort in Jeremia 31. Das war das Wort, das er dem Baruch diktiert hat. Ich will euch mein Gesetz in euer Herz und in euren Sinn schreiben. Ich möchte aus euch Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott will uns so verändern. Und ihr lieben Konfirmanden, das zählt. Wenn ihr wirklich am Ende nicht bloß ein Lippenbekenntnis am Konfirmationstag macht, sondern wenn Gott euch zu neuen, veränderten Menschen macht, wenn er in eurem Leben wohnt. Und das ist die wunderbare Zusage, die ihr überall in der Bibel entdecken dürft. Für mich war es so groß, nach der Konfirmation war ich so beglückt, dass ich täglich in meiner Bibel forschen konnte. Und da habe ich mir einen Stift genommen und dann habe ich mir es angemalt. Bei uns sind das die schönsten Bibeln, die ganz voll gemalt sind. Wo man Ausrufezeichen hinmacht, wo man was unterstreicht, wo man Farbstift nimmt und wenn man dann durchblättert und das sucht und dann findet man all die großen, kräftigen Zusagen Gottes und dann bleibt unser Glaube nicht so ein Tasten im Nebel. Sondern auf einmal hat man eine ganz gewisse Grundlage und sagt, ich glaube dir, mein Gott und Herr. Und ich danke dir, dass ich deine Stimme, Jesus, hören darf. Du bist der gute Herde, du musst mich führen. Das wünschen wir euch, ihr lieben Konfirmanden. Und das ist auch für uns immer wieder neu zu entdecken. Amen. Und wollen wir von diesem Lied, ist Gott für mich so trete, 250, von dem wir gerade schon gesungen haben, Vers 8 singen, von der Furchtlosigkeit, von den Worten, die Gott spricht, die unaussprechlich sind und die uns neuen Mut geben. Und dann die beiden letzten, 12 und 13.
So.
Wir wollen beten. Herr, für dein Wort wollen wir dir danken. Du hast es bewahrt und du hast es auch deinen Propheten gegeben. Und deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und wir müssen oft immer wieder erst von deinem Geist den Blick dafür bekommen, dass wir dein Wort recht verstehen. Da möchten wir dich bitten, dass du nicht nur unseren Konfirmanden, sondern uns auch immer wieder in der Stille die Augen öffnest, dass wir es recht verstehen, worauf du den Finger legst, und dass wir dann uns nicht ärgern, sondern dass wir unser Wesen und unsere Art von deinem Wort umgestalten lassen. Wir danken dir für diese große Zusage, dass du uns nicht bloß zu solchen Plapperchristen machen willst, sondern zu Menschen, die ganz umgeformt werden, die im ganzen Wesen, in ihrer ganzen Art, in ihrem ganzen Tun von dir und deinem Wort und von deiner Gegenwart geprägt sind. Und da möchten wir dich bitten, dass du aus uns neue, veränderte Menschen machst. Wir brauchen das auch heute, dass du zu uns kommst, uns neu reinigst und heiligst und in Dienst nimmst. Wir möchten dich auch bitten, dass du uns brauchbar machst, dass wir dir dienen können, nicht bloß mit Worten, sondern auch mit der Tat und mit dem Gehorsam. Aber gebrauche uns auch, wenn wir zu den Kranken und zu den Alten, zu den Zweifelnden und zu den Verzagten und Schwermütigen gehen, dass du dein Wort bekräftigst, so dass andere glauben können, du willst die flackernde Flamme nicht auslöschen, sondern du willst sie zu neuem Feuer entfachen. Gib doch, dass Glauben entsteht. Da bitten wir dich auch für den heutigen Abend, dass Menschen und wir alle mit dazu ganz neu entdecken, welch ein Wunder das ist, wenn du unser Leben erneuerst, veränderst und wenn du Wohnung bei uns machst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch miteinander den schönen Liedvers singen, das Bekenntnis von Zinzendorf, Herr, dein Wort, die edle Gabe, 436, den ersten Vers. Ich darf Sie noch mal darauf hinweisen, heute Abend um 18 Uhr, den Evangelisationsabend, Ulrich Pazani um 18 Uhr hier in der Kirche. Wie neugeboren, so sagt man in der Kosmetik, wir sagen neugeboren, ein Traum wird wahr. Jetzt wäre mir es nur wichtig, dass Sie sich noch überlegen, ob Sie jemanden mitbringen können. Es ist so ein Geschenk, wenn jemand anderes mal kommt und mit einer klaren Art redet. Und das ist ein besonderes Angebot heute Abend. Am nächsten Sonntag haben wir einen besonderen Sonntag. Ich möchte erinnern, wie im Juli vor 150 Jahren Ludwig Krapf in Mombasa gelandet ist. Das ist eine erschütternde Geschichte, wie gleich seine Frau gestorben ist und sein Kind. Der Nationalheilige Kenias, ein Schwabe aus Derendingen, bei uns kaum bekannt. Wir werden am Anfang einen Film zeigen, der ganz auch leider unbekannt ist, von einem Filmteam aufgenommen, die alle verunglückt sind in Kenia, als sie diesen Film aufgenommen haben, über das Leben Ludwig Krapfs. Ich möchte am Ende noch einige Bilder zeigen aus Neuen Reise. Markus Bender wird predigen, weil wir immer diese Überschneidung dann im zweiten Gottesdienst haben. Das geht dann um 10.45 Uhr drüben los und schließt mit dem gemeinsamen Mittagessen. Und jeder ist herzlich eingeladen. Man muss sich nicht vorher anmelden. Am Donnerstag ist ein Ausflug. Wir gehen um 12.15 Uhr los und der geht dann Tübingen, Hechingen, Balingen, Schömberg, Waldsee, Schliechental. Wir freuen uns, wer sich noch anschließt. Die Frau Waldmann steht nachher unter der Empore. Man müsste dann gleich den Zettel mitnehmen und dann rasch Bescheid geben. Gehen Sie nachher da zur Frau Waldmann. Dann darf ich noch hinweisen, dass unsere Mädchenfreizeit, das ist eine großartige Freizeit, in Südfrankreich noch Plätze frei hat. Auch da kann man sich anmelden. Da liegt der Anmeldeabschnitt, das ist so ein Dreieck hinten auf dem Simsen unter der Empore. Im Kindergarten suchen wir eine Zweitkraft, eine Erzieherin als Zweitkraft. Wer da irgendeine Lösung weiß, sind wir dankbar, wer uns da hilft. So, und dann heute mit dem Opfer wollen wir ganz besonders unsere Verbundenheit mit zwei Ehepaaren ausdrücken, die von uns ausgesandt wurden. Das ist die Familie Johnson. Die Frau ist unsere Gemeinde stand, die Familie Jonge. Die Frau war einmal Erzieherin bei uns im Kindergarten, sind beide in Japan, dieser erfolgreichen Nation. Aber ein Volk, das keine Gewissheit kennt, das Gott kaum kennt im Buddhismus, erschütternd bleibt es dunkel, nur noch das Nirvana, das Nichts. Ich will nur ein Wort lesen aus der Prophetie Jesajas. Ich will einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Dienst mittragen und auch unterstützen. Vielen Dank für alle Ihre Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.